Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast mit Ina Plodroch
und Kolja Unger und der erfolgreichsten deutschsprachigen Rapperin.
Nein, du kriegst nicht meine Nummer. Was für Essen gehen, ich hab keinen Hunger. Kein Kaviar und doch kein Hummer. Lass die Filme, ey, komm mal wieder runter. Nein, du kriegst nicht meine Nummer. Was für Essen gehen, ich hab keinen Hunger. Kein Kaviar und doch kein Hummer. Lass die Filme, ey, komm mal wieder runter. Bitte frag mich nicht, wie es mir geht. Bitte geh mir lieber aus dem Weg. Du bist ein Opfer, ich kann es sehen. Deshalb schließe ich dich an in mein Gebet. Ja, du redest viel, aber mach mir nicht auf, Mann. An mein Konto stand, kommst du leider niemals ran. Du bist kreativ, wenn's um deine Story geht. Dass du Para machst, kannst du niemandem erzählen. Hey, ich kann sehen, wie du guckst. Dir gefällt mein Schmuck. Es hat noch nicht mal angefangen, aber ich mach mit dir Schluss.
Ja, Loredana mit Kein Hunger war das. Ein durchgestyltes Popprodukt. Ich habe mir eben das Musikvideo nochmal angeguckt. Das reicht dann vom Beat zur Choreografie bis hin zu so Product Placement von teuren Designertaschen und Sportwagen im Video. Und diese Videos, die haben die meisten Aufrufe auf Streaming-Plattformen. Und ich muss dir ehrlich gesagt gestehen, Ina, ich habe von der vorher noch nie was gehört. Ich kannte Haiti, wenn ich an deutschsprachige Rapperin denke, oder an Nura und Juju von Sixten. Aber
du arbeitest ja auch im Feuilleton, Kolja.
Was hat das jetzt damit zu tun?
Ja, Haiti ist ja wirklich totaler Feuilleton-Liebling. Ich glaube, als sie gerade ihr Album rausgebracht hat, es gab kein Feuilleton, was nicht ein Interview mit ihr hatte oder zumindest das Album besprochen hat oder am besten auch beides hatte. Dabei hat sie aber auf Spotify, wenn man das mal vergleicht, 300.000 monatliche HörerInnen und Loredana hat 3 Millionen monatliche HörerInnen.
3 Millionen, ja, okay.
Ja, das ist eine andere Nummer, ne?
Das ist eine ganz andere Dimension, ja.
Ja, ja. Ja, die hat aber auch schon vorgelegt. Also die ist als Instagram-Influencerin, war die schon vor Jahren total groß, hatte da irgendwie 2 Millionen Follower. Das heißt, da war schon eine riesen Fanbase da, also auf der man aufgebaut hat.
Geht das dann nur um die Wahl des Mediums oder was steckt dahinter?
Dass sie so erfolgreich ist. Ja, ja, ich glaube, die, also erstmal, die Songs sind einfach unfassbar catchy, oder? Den wir gerade gehört haben. Ja. Ich war sofort drin und habe das Gefühl gehabt, okay, ich will den jetzt den ganzen Tag weiterhören. Ob man das jetzt ästhetisch mag oder nicht unbedingt, catchy ist es. Ne? Also das ist eher so eine Art Pop-Rap. Das spielt natürlich auch nicht mit wahnsinnig vielen Referenzen, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht total Meta. Und das ist bei Haiti ja schon so, ne? Also da kann man sich schon vorstellen, dass so das Feuilletonistenherz aufblüht.
Ja, genau über das Thema, auch warum Loredana so erfolgreich ist, hast du ja auch mit unserer Kollegin Azadi gesprochen.
Ja, ich habe sie auch gefragt, wer eigentlich diese Loredana ist.
Loredana ist so ziemlich die erfolgreichste Rapperin. Also sie ist diejenige, die die meisten Streams auf Spotify hat. Einen ziemlich hohen Bekanntheitsgrad, extrem viele FollowerInnen und in der Rap-Szene ziemlich bekannt, berühmt und aber auch berüchtigt. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Es gibt ja gefühlt gerade, das ist ein bisschen zugespitzt, aber gefühlt gibt es gerade diese zwei Rapperinnen in Deutschland beziehungsweise im deutschsprachigen Bereich. Haiti ist eben dieses so Kritikerliebling. Die wird in jedem Feuilleton, ist ihr Album gerade besprochen worden. Klar, sie war an der Kunsthochschule in Hamburg. Da ist total viel Metaebene. Ja, und dann eben Loredana mit 3 Millionen HörerInnen bei Spotify im Vergleich zu Haiti. Die hat 300.000 monatliche Hörer. Was macht denn Loredana so viel erfolgreicher?
Im Grunde würde ich sagen, das Management. Also Loredana wird von Lukas Teuchner gemanagt, der unter anderem auch für Haftbefehl gearbeitet hat, für viele andere erfolgreiche Künstler, hat Apache und Bowser groß gemacht. Also das ist, glaube ich, wirklich die Antwort. Das Management, die Vermarktung. Loredana wird ziemlich gut vermarktet, würde ich mal sagen. Das ist ja auch so ein bisschen die Kritik bei Frauen, die im Rap-Business unterwegs sind, dass die meisten von ihnen sich nicht selbst managen oder vielleicht auch mal eine Frau als Managerin haben, sondern dass das in der Regel Männer sind. Also es war bei Sixten ja ähnlich. Die Rap-Gruppe, die sich getrennt hat mittlerweile, Juju und Nura, da war das ja auch so. Die hatten ja auch 2 Männer als Manager. Und ich glaube, das macht schon einen riesengroßen Unterschied. Ich glaube, die einzige Rapperin, die ich kenne, die bei der das nicht so ist, ist Ebo.
Ja. Das heißt, um in diesem Rap-Business erfolgreich zu machen, muss man den Ideen von einem männlichen Rap entsprechen.
Ich überlege gerade, ob das eine zu gewagte These ist, aber ich glaube, sie ist nicht zu gewagt. Ich glaube, das ist so. Natürlich muss man auch einen ganz bestimmten Sound machen. Also es sollte vielleicht schon ein kommerzieller Sound sein. Nicht zu viele Experimente, textlich auf jeden Fall auch in so bestimmten Straßenrap-Bildern bleiben. Das gehört, glaube ich, auch zum Erfolg dazu. Das macht ja Loredana auch alles. Catchy ist es auch noch. Ohrwurm-Charakter haben eigentlich fast alle Songs, würde ich mal sagen. Deshalb sind sie auch so erfolgreich, sie sind eingängig, es gibt keine Überraschungen oder so. Und ich glaube, der Habitus, das hängt natürlich auch mit der Vermarktung zusammen, aber ich glaube, der Habitus, der spielt halt auch eine Rolle. Also Haiti wird natürlich vom Feuilleton so gemocht, weil sie eben diesen HFBK-Habitus hat und den sich zumindest angeeignet hat. Also ob sie den jetzt so ursprünglich hatte mit dem Hintergrund, den sie hat, das sei jetzt mal dahingestellt, aber sie hat sich den auf jeden Fall auch angeeignet. Und dementsprechend ist sie natürlich auch eine Projektionsfläche für viele FeuilletonistInnen, würde ich sagen. Und bei Loredana bietet sich diese Projektionsfläche halt nicht so gut an, weil sie das darstellt, was man eigentlich von Deutschrap so erwartet.
Im Juli ging es um Cancel Loredana, das war so ein Hashtag, der ging in den sozialen Netzwerken rum, weil ein Verfahren wegen Betrugs gegen sie läuft. Das ist so breit bei einem männlichen Rapper ja noch nicht passiert, oder? Obwohl es da natürlich regelmäßig Meldungen zu sexualisierter Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Drogendelikte gibt. Warum ist das so? Ist das als Frau immer noch so schwierig im Rap-Business?
Ja, also ich glaube, diese Boykott-Kampagne, ob sie jetzt berechtigt ist oder nicht, kann man jetzt definitiv lange drüber streiten, aber es ist auf jeden Fall so, dass männliche Rapper nicht solche Boykott-Kampagnen nach sich gezogen haben. Also als Jizzes sexualisierte Gewalt vorgeworfen wurde, da gab es solche Boykottaufrufe natürlich nicht von den sogenannten Hip-Hop-Medien oder auch von Fans oder so. Also da sieht man, würde ich schon, dass das eigentlich zwei unterschiedliche Standards sind, die da an die KünstlerInnen angelegt werden. Genauso wie Ratar zum Beispiel, der auch einen Goldtransporter überfallen hat. Also eigentlich ziemlich viele Rapper, jetzt bewusst die männliche Form, haben natürlich so eine Vergangenheit oder bei denen taucht das auf jeden Fall auf. Und da gab es diese Boykottaufrufe natürlich nicht. Oder was heißt natürlich nicht? Es ist nicht natürlich, dass es sie nicht gab, so.
Azadeh Peshman, vielen Dank dafür. Wir haben darüber gesprochen, warum Loredana die erfolgreichste Rapperin ist und warum das Feuilleton Haiti von der Kunsthochschule in Hamburg vielleicht ein bisschen lieber mag. Danke.
Gerne.
Ich fand das total spannend, dieser Unterschied von den verschiedenen männlichen Rappern, wie die vermarktet werden und dass dann vielleicht wirklich nur eine weibliche Rapperin vermarktet werden kann. Glaubst du, man muss beim Management ansetzen, so wie Azadeh das eben gesagt hat, oder geht es eher in so eine Richtung, dass die Rapperinnen sich selbst vermarkten müssten in diesen Social-Media-Zeiten?
Ja, wahrscheinlich ist es so, dass die, wenn es männliche Musikmanager sind, wie es vielleicht gerade ist, dass die das gar nicht so wirklich zulassen, dass es da mehrere Frauen gibt, weil sie sagen, naja, da ist ja schon eine, wie sollen wir denn da jetzt noch andere dazunehmen? Und bei den Männern gibt es dann aber irgendwie 10, 20, 30, 40 nebeneinander. Das heißt, die würden gar nicht dieses ganze Know-how, was sie haben für diese Branche, für diesen ganz großen Rap-Bereich in Deutschland, würden sie gar nicht in noch eine Frau stecken. Das könnte vielleicht ein Problem sein.
Ja, das führt mich eigentlich zu den Gedanken, dass wenn wir an Rap denken, ist Weiblichkeit wirklich nur ein Thema, während alle männlichen Rapper so ganz viele verschiedene Sparten für sich belegen. Also da gibt es dann den Fun-Rapper, da gibt es dann den Gangster-Rapper, da gibt es...
Naja, aber 10 Gangster-Rapper.
10 Gangster-Rapper. Glaubst du einfach, dass vielleicht dieses Bild von Weiblichkeit im Rap mehr diskutiert werden müsste oder tun wir das nicht schon?
Ich glaube, uns Feuilletonisten fragt da eh keiner, ne?
Also das heißt, eigentlich ist egal, was wir gerade reden für die Gestaltung der Pop-Landschaft.
Naja, für diese erfolgreiche Branche, glaube ich, ist das also in diesem... eher Indie-Bereich oder dem Bereich, der dann das Feuilleton interessiert, wie Haiti, da gibt es das vielleicht so teilweise. Wobei Haiti natürlich schon so eine Ausnahmefigur ist und zwar auch, weil sie eine Frau ist. Also man müsste das vielleicht auch stärker besprechen, stärker in den Vordergrund stellen und vielleicht ist es auch schon der total falsche Ansatz, schon wieder nur darüber zu sprechen, ob und wie Frauen, sondern das einfach als selbstverständlicher hinzunehmen und nicht immer zu sagen, ja und die Frauen sind da zu wenig beachtet oder so, sondern viel öfter darauf zu achten, dass es auch ausgeglichen ist, wie viele Rapperinnen gespielt werden und thematisiert werden im Vergleich zu Männern.
Der Corso-Podcast, den können Sie natürlich auch weiterhören in der kostenfreien DLF-Audiothek-App oder überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Sie können uns nachlesen auf deutschlandfunk.de/Corso und dann können Sie auch daran teilhaben, wie weiter über solche Themen gesprochen wird und vielleicht kommt dann ja auch eine weitere Selbstverständlichkeit ins Spiel. Kolja Unger und
Ina Plodrach.
Wir sagen Tschüss.
Ciao.
Corso. Kunst und Pop.